Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Das Thema meiner Predigt heute ist mehr als Glaube, die Kraft des Heiligen Geistes für heute. Stell dir mal vor, deine Küche ist voll von besten Lebensmitteln, aber du machst den Kühlschrank nie auf. So leben tatsächlich viele Christen. Der Geist ist da, aber er ist nicht empfangen. Und er nährt einen nicht und es ist nicht aktiviert. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Aber die Frage ist, wird er auch empfangen? Sehr provokativer Einstieg, ne? Seid jetzt gespannt? Ich auch. Also, wo ist denn die Kraft des Heiligen Geistes heute in meinem Leben? Das ist die Frage. Und wir wollen erstmal eine Basis legen, in der Bibel, in der Apostelgeschichte reinschauen. Speziell gesagt in einen sehr bekannten Vers. Aber wenn man ihn genau anschaut, merkt man erst, was da drin steckt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Ihr werdet empfangen, geht es los. Dieses Wort, was Paulus hier verwendet, das ist nicht im Passiv geschrieben. Also du bist einfach da und es plopp, kommt, peng, fertig, hast du empfangen. Sondern es ist in einer aktiven Verbform geschrieben. Ihr werdet empfangen. Das ist eine Aktion auf Seiten des Menschen. Man kann es auch wiedergeben mit ihr nehmt auf. Ihr reagiert, ihr empfangt bewusst. Das bedeutet, der Heilige Geist, der Geistempfang hat eine Aktion auf Seite des Menschen. Er muss etwas dazu tun. Er muss ihn in Empfang nehmen. Er muss ihn wollen. Er muss sich nach ihm ausstrecken. Kannst du mir das näher stellen, bitte? Und das zweite Verb, was in diesem Bibelvers so markant drin ist, Dankeschön, ist, dass er wird auf euch kommen. In diesem Wort, was hier verwendet wird, im griechischen Grundtext, steckt eine kraftvolle Bewegung auf jemanden zu drin. Das ist also ein Wort der Bewegung, wo Power drin steckt. Das ist wie eine Welle, die über dich kommt, wie ein Gewicht, das kommt. Da steckt Nachdruck drin, wie eine Macht, die nicht ignoriert werden kann. Und Lukas schreibt hier von etwas, das man nicht nur so nebenbei mitkriegt und nicht merkt, sondern man spürt, dass es kommt. Es handelt sich um ein spürbares, bewusstes Kommen. Der Geist kommt, du spürst es und du weißt es. Das ist so, als würde eine Windböe dich erfassen und plötzlich versuchen wegzublasen. Und du kannst es nicht einfach ignorieren, was da geschehen ist. Dieses Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, taucht in der Antike häufig auf. Zum Beispiel bei Homer oder auch in den philosophischen Texten. Und dort wurde dieses Wort stets in einem sehr dramatischen Kontext verwendet. Etwa wenn eine Krankheit, ein Sturm oder auch ein göttliches Wesen übereinkommt. Also immer mit dem Bild von etwas, das sich auf jemanden zu bewegt und eine Wirkung hat. Und die Septuaginta, das war die Missionsbibel des Volkes Israel, wo sie dann den Text vom Hebräischen ins Griechische übersetzt haben. Die Septuaginta gebraucht dieses Wort, was hier Lukas in der Apostelgeschichte verwendet, auch zum Beispiel in Richter 14, Vers 6. Dort wird beschrieben, wie der Geist Gottes über Simson kommt. Und Simson wird erfasst und als Auswirkung zerreißt er einen Löwen. Der sprachliche Befund dieses Wortes, eb erchomai, auf euch herabkommen, beschreibt also nicht nur eine Präsenz, die man empfinden kann oder nicht, sondern er beschreibt eine spürbare Veränderung, die von außen auf uns einwirkt. Wenn wir diese Beobachtungen zusammenfassen, dann können wir sagen, der Heilige Geist kommt von außen auf uns und wir nehmen ihn an. Das ist nicht nur eine abstrakt theologische oder theoretische Sache, sondern eine konkrete Bewegung in Kraft, und zwar in übernatürlicher Kraft. Und wir haben gesehen, der Geistempfang muss gewollt werden. Ich muss ihn aktiv entgegengehen. Eine dritte Beobachtung in diesem Vers ist, dass ihr werdet Zeugen sein, definiert nicht die Kraft, sondern beschreibt einen Aspekt oder vielleicht besser noch die Folge dieser Kraft. Das meint zuallererst, kommt der Empfang der Kraft und dann ist eine der Folgen, der Auswirkungen, dass wir kraftvolle Zeugen sind. Die Kraft aber ist nicht nur für das Zeugnis da, aber sie zeigt sich auch in diesem Weitergeben des Evangeliums, der frohen Botschaft. Das heißt, die Kraft ist viel breiter, viel tiefer, viel umfassender und reicht in unser komplettes Leben hinein. Und in der Apostelgeschichte können wir ein Muster erkennen, wie der Geist Gottes als erfahrbare Kraft erlebt wurde. Wie zeigte sich das ganz praktisch? Das Erste, was wir festhalten können, ist, der Empfang des Geistes in der Apostelgeschichte geschieht nie still oder unmerklich, sondern er wird immer von klar erkennbaren Kraftauswirkungen begleitet. Und doch gilt, unterschiedliche Wege, ein gemeinsames Ergebnis. Der Heilige Geist wirkt spürbar, aber nicht immer gleich. Lass uns mal reinschauen. Apostelgeschichte 2, die Jünger in Jerusalem. Sie beten 10 Tage lang. Sie warten auf den Heiligen Geist. Er kam nicht einfach so, sondern sie mussten warten. Und dann kommt er als Sturmwind. Dann kommt er mit Feuerzungen und die ganze versammelte Schar fängt an, in 9 Sprachen zu reden, die sie vorher nicht gelernt hatten. Und das Ergebnis ist, dass die verängstigten Jünger zu mutigen Zeugen Jesu Christi wurden und dass sie quasi sichtbar verändert unterwegs sind. Und im Ergebnis allein an einem Tag 3000 Menschen, die Jesus finden. Zeichen und Wunder folgen diesen Aposteln und Christen. Lasst uns nach Samaria gehen, Apostelgeschichte 8. Dort sind Menschen zum Glauben gekommen an Jesus Christus und sie wurden getauft. Doch der Geistempfang ist ausgeblieben. Petrus und Johannes werden deshalb zu ihnen hingeschickt. Und sie legen ihnen die Hände auf und durch das Gebet unter Handauflegung empfangen sie sichtbar den Heiligen Geist. Die Auswirkungen sind so beeindruckend, dass der Magier am Ort, Simon, unbedingt diese Kraft kaufen will. Also auch sichtbar, spürbar. Nur wir wissen nicht was, aber es war beeindruckend. Und es muss sehr überwältigend gewesen sein. Ephesus, Apostelgeschichte 19. Da trifft Paulus auf Christen, die dort schon zusammenkamen. Und das Paulus erste Frage ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Interessant, oder? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als der Heilige Geist, als ihr gläubig wurdet? Die Antwort ist, wer ist der Heilige Geist? Sie wissen nichts von ihm. Paulus tauft sie, legt ihnen die Hände auf, betet über ihnen und der Heilige Geist kommt und sie empfangen den Heiligen Geist und reden in neuen Sprachen und sie prophezeien ekstatisch. Apostelgeschichte 10, Cornelius, ein Heide. Nur widerwillig geht Petrus zu diesem Heiden Cornelius. Aber er verkündet ihm und seinem ganzen Haus die frohe Botschaft von Jesus Christus. Aber während er sie noch verkündet und der Glaube schon entstanden ist, fällt der Geist Gottes ungebeten einfach auf die Mannschaft. Und es heißt, sie reden in unbekannten Sprachen und preisen Gott. Warum ohne Gebet? Ganz klar, es wird an einer Stelle weiter hinten deutlich in der Rede von Petrus, dass der Geist empfangen, Petrus und die ganzen Judenchristen, die mit dabei waren, erstmal sie überzeugt hat, boah, auch Heiden werden gerettet, das Evangelium gilt auch ihnen. Und auch sie empfangen den Geist Gottes als Beleg davon, dass sie die Kinder Gottes sind. Das hat sie überführt, dass das Gottes Weg ist. Aber auch heute kann das noch genauso sein. Ich weiß von Menschen, die Jesus kennengelernt haben, ihr Leben gegeben haben und dann fingen die an, in so einer komischen Sprache zu beten, wussten damit nicht umzugehen, haben es halt unterdrückt über Jahre, bis sie darüber gelehrt wurden und es wieder rausgekramt haben. Das Fazit. Man kann gläubig sein, ohne den Heiligen Geist bewusst empfangen zu haben. Und Paulus fragt explizit danach, und das dürfen wir auch. Allein seine Frage, dass es seine erste Frage ist, zeigt, der Geistempfang war für Paulus auch nicht selbstverständlich ein Automatismus. Und es zeigt auch, der Geistempfang ist nicht mit der Bekehrung gleichzusetzen. Der Geistempfang ist auch nie nur ein stiller innerlicher Vorgang, den ich mir einfach hininterpretieren kann. Ob durch Predigt, Handauflegung oder Zutun, der Geistempfang war immer sichtbar, spürbar, erfahrbar, auch von außen erkennbar. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, heißt das, ich bin kein richtiger Christ? Weil ich den Heiligen Geist so in dieser Weise noch nicht erlebt habe? Die Antwort der Bibel ist ganz klar, nein, stimmt nicht. Du bist richtiger Christ. Jeder, der Jesus vertraut, der ihm sein Leben anvertraut hat und der Jesus in sein Leben eingeladen hat, der ist von neuem geboren, ein Kind Gottes, Punkt. Vollwertig, 100% Christ, nicht 99, nicht 50, 100%. Aber die Bibel bezeugt uns auch, dass es ein Mehr gibt. Es gibt mehr als Vergebung, mehr als gerettet sein. Lasst uns einen kleinen Ausflug ins Markus-Evangelium machen, Kapitel 1. Denn Jesus war vom Heiligen Geist gezeugt. Lukas 1, Vers 35 redet davon. Der Heilige Geist zeugte Jesus. Er war der Sohn Gottes und ließ sich dann taufen. Er war vorher der Sohn Gottes und danach der Sohn Gottes. Weder die Taufe hat was dran geändert, noch das, was jetzt gleich kommt. Und dann berichtet Markus im Kapitel 1, Vers 10, und ich habe das extra wörtlich übersetzt, damit das rüberkommt, was dort wirklich steht. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube herabkommen in ihn hinein. Hammer. Wir haben gerade gesagt, Jesus war der Sohn Gottes. Nicht der Halbe, nicht der Viertelte, nicht irgendwas. Er war 100% Geist gezeugt und Sohn Gottes. Und trotzdem kommt hier, als er einfach als Gehorsamschritt diese Taufe vollzieht an sich, damit er ein erstes Beispiel für uns gibt, öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt herab und dann unterstreicht Markus in ihn hinein. Selbst Jesus empfing den Heiligen Geist sichtbar und spürbar. Die Auswirkung wird in den Versen danach beschrieben. Der Geist Gottes trieb ihn. Vers 12 im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 1. Wenn Jesus schon dieses Erfülltwerden vom Heiligen Geist brauchte, um kraftvoll in seinen Dienst durchzustarten und Übernatürliches zu bewirken, wie viel mehr wir. Wenn er schon den Jüngern sagt, wartet, bis ihr empfangen habt. Selbst der sündlose Sohn Gottes wurde durch den Geist ausgerüstet für Dienst, für Leitung, für Konfrontationen und Kraft. Das bedeutet für uns, auch wenn du Jesus gehörst, aber noch nicht dein Pfingsten erlebt hast, dann ist das erstmal kein Widerspruch. Nicht, weil dir etwas fehlt, sondern weil Gott dir noch mehr schenken will. Eine Anzahlung, so nennt es die Bibel, auf den Himmel. Eine Garantiezahlung auf den Himmel, wörtlich wiedergegeben. Aber warum erleben wir so wenig von dieser Kraft? Die ersten Christen hatten tatsächlich ein nahtloses Selbstverständnis. Für sie war klar, als erstes kommt der Glaube, dann kommt die Taufe und der Geistempfang. Aber sie sind untrennbar miteinander verbunden. Sie gehören zusammen. Und das war die gelebte Normalität im Neuen Testament. Und jeden Brief, den wir lesen, müssen wir unter diesem Normalitätsverständnis lesen. Das, was Paulus und Petrus und Johannes erlebten, war damals nicht die Normalität. Das ist leider die Normalität heute. Heute kommen wir zum Glauben an Jesus Christus. Bis zur Taufe vergehen manchmal Jahre und dann kann es noch mal Jahre dauern, bis wir uns im Heiligen Geist taufen lassen. Das war damals unnormal, heute leider häufig normal. Aber in der Apostelgeschichte 2,38, da sehen wir, dass dieses Paket für sie von Anfang an zusammengehört. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das wird hier extra angedockt dazu. Das eine war, kehr um, komm zu Jesus und dann werdet ihr. Also sie erwarteten nicht, dass das irgendwie auseinandergezerrt wird und Jahre darüber vergehen würden, sondern sie haben das sofort in ihre erste Botschaft mit reingelegt und dann gleich dafür auch gebetet. Das war die Normalität der Apostel. Aber die Apostelgeschichte kennt auch ein immer wieder neu, ein wiederholtes Geist erfüllt werden. Das ist nicht so, dass es nur einmal da am Anfang war, sondern dass man das im Leben immer wieder braucht, dass das nachgefüllt wird. In Apostelgeschichte 4 kommen die Apostel aus dem Gefängnis zurück und mussten da hart den Schriftgelehrten und hohen Priestern und so weiter widerstehen, fürs Evangelium einstehen. Und sie kommen zurück und sie klagen im Gebet Gott ihr Leid. Und dann heißt es im Vers 31, als sie so gebetet hatten und um Mut, Freimut gebetet hatten übrigens, da bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft wieder mutig und frei. Das Bemerkenswerte ist, dass die Anwesenden alle schon bei Pfingsten, oder großer Teil der Anwesenden schon am Pfingsten dabei gewesen ist. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen, aber sie brauchten eine neue Füllung. Und ihre Bitte nach Mut und nach Freimut ist die Bitte nach dem Heiligen Geist. Das zeigt, der Geistempfang war für die ersten Christen nicht nur ein Startsignal, sondern eine fortlaufende Erfahrung. Paulus schreibt an die Epheser im Epheser 5, Vers 18, lasst euch, wörtlich übersetzt, immer wieder vom Geist neu erfüllen. Lasst euch immer wieder neu vom Geist erfüllen. Das ist nicht Vergangenheitsform, sondern Gegenwart und unterstreicht dieses, ich brauche es immer und immer und immer wieder neu. Das ist, als wärst du mit deinem Auto unterwegs. Irgendwann ist der Tank leer und du brauchst Nachschub. Auch dein Batterietank für Frank. Der Nachschub ist leer. Du brauchst neu diese Füllung. Und der Heilige Geist will nicht nur einmal an dir wirken, sondern anhaltend, immer wieder. Er will dich immer wieder neu füllen, immer wieder neu mit übernatürlicher Kraft für dein Leben ausrüsten, für deine Kämpfe, die du durchstehen musst, egal welcher Couleur. Und jetzt sind wir bei der Frage angekommen, wenn Gott die Kraft des Geistes versprochen hat, wo ist sie denn dann heute? Die Bibel antwortet da ganz ehrlich, viele haben den Geist noch gar nicht empfangen, noch gar nicht bewusst empfangen. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, viele leben nicht in der Fülle. Sie haben nicht gelernt, immer wieder neu anzudocken und sich füllen zu lassen. Sie begnügen sich mit dem Einmal und gehen weiter. Und merken nicht, dass sie ständig nur auf Minimum fahren. Oder andere hatten Erfahrungen mit Enttäuschung, mit Missverständnissen oder der Lehre, die ihnen sagte, naja, das war nur damals. Aber die Wahrheit ist, der Geist wurde ausgegossen und er ist da. Und er will dich immer wieder neu so füllen, dass du im Übernatürlichen dein Leben gestalten kannst. Die Frage ist nicht, ob er das tut. Die Frage ist, ob wir uns ihm öffnen, ob wir ihn wollen, ob wir auf ihn warten und uns ausstrecken nach ihm. Gute Frage, kommen wir gleich dazu. Kommen wir zurück zum Einstieg. Der Kühlschrank ist voll. Aber wenn du ihn nicht aufmachst, bleibst du leer. Und der Heilige Geist ist real. Er ist nicht nur Theorie. Ich habe hier ein paar Bibelstellen aufgelistet, was alles der Geist Gottes in uns bewirkt. Er gibt uns diese Gewissheit, dass wir rufen. Und hier ist ein ekstatisches Rufen übrigens beschrieben von Paulus. Abba, Papa! Römer 8, 2, er gibt Sieg über Sünde. Durch den Heiligen Geist erfahren wir Liebe, Annahme, Trost, Leitung, Reden Gottes, auch Freude und diese Kraft zum Zeugnis. Da gibt es Gnadengaben, Charismen, die uns gegeben sind, damit wir im Übernatürlichen dienen können, Menschen, die Jesus nicht kennen und auch innerhalb der Gemeinde, aber in der Reihenfolge. Aber wenn das alles bereitsteht, wie kann ich es empfangen? Jetzt sind wir bei deiner Frage. Ja. Das zeigt, empfangen ist nicht passiv. Haben wir als erstes gehabt. Empfangen ist ein aktiv auf Seiten des Menschen. Es ist wie eine Tür zu öffnen für das, was schon bereitsteht. Und die Bibel zeigt uns drei klare Wege oder Schritte, wie Menschen den Heiligen Geist empfangen. Das erste ist Durst haben. Das erste ist Durst haben. Jesus sagt im Johannes 7, Vers 37, wenn jemand Durst habe, so komme er zu mir und trinke. Und dann heißt es im Vers 39, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Der Geistempfang fängt an mit Sehnsucht. Dass ich mich danach ausstrecke, dass ich hungrig nach mehr bin, dass ich dürste nach dieser Gabe, weil ich merke, Jesus, ja, ich will mehr haben. Ich will in die volle Fülle hineintauchen. Und das Zweite ist, dass wir bitten sollen. Lukas 11, Vers 13, eine Stelle, die Lukas ganz klar auch auf den Geistempfang auslegt und beschreibt. Da geht es um das Empfangen des Heiligen Geistes. Da sagt Jesus, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also, dürste ich nach Gott? Dürste ich nach dem Meer? Dann bitte, bitte ihn darum, als sein Kind, komm und bitte ihn, denn der Vater im Himmel gibt gern und er will gebeten werden. Und wenn wir bitten, sollen wir auch erwarten, dass wir es bekommen und erhalten, sagt uns die Schrift. Und manchmal muss man wie beim ersten Pfingsten vielleicht ein bisschen warten, aber man soll nicht verzagen. Häufig haben Menschen sich über einen längeren Zeitraum ausgestreckt, keine Jahre. Aber sie haben danach gesucht, sich ausgestreckt. Sie haben früher teilweise Warteversammlungen gemacht, um auf den Heiligen Geist zu warten, weil sie hungrig und durstig waren und erwartet haben, dass er ihre Bitte erfüllt. Und sie haben ihn erlebt dann, richtig kraftvoll, teilweise auch wieder mit Feuerzungen, teilweise mit einem Beben oder ich habe einen Videoausschnitt gesehen aus so einer Erweckungsszene, wo du dachtest, da fliegen die Düsenjäger durch, so. Aber unabhängig davon, wie es ist, der Geist kommt, wenn wir bitten. Und das Dritte ist Gebet. Braucht immer Glauben. Ab Apostelgeschichte 8, Vers 17, dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Die Apostel glaubten, dass Handauflegung oder wurden scheinbar von Jesus gelehrt, dass Handauflegung beim Gebet die Kraft Gottes fließen lässt. Deswegen machen wir das auch im Glauben. Nicht, weil wir es haben, sondern weil wir bei Gott andocken und genauso abhängig sind wie du von ihm. Aber wir vereinen uns, wir beten miteinander und wir zweifeln nicht, sondern wir vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Denn Jesus, er hat versprochen, dass er das machen wird. Und er kann niemals lügen, egal was du in deinem Leben erlebst. Also, der Geist empfangen ist gar nicht schwer. Es braucht nur deine Sehnsucht, dein Vertrauen und deine Offenheit und das Gebet. Und das wollen wir anbieten. Wir gehen jetzt nochmal in einen Lobpreis-Anbetungszeit rein. Und vielleicht hast du während der Predigt festgestellt, wow, ich habe zwar den Heiligen Geist mal erlebt, aber irgendwie habe ich das Tanken vergessen. Dann lade ich dich ein, streck dich heute Morgen neu aus und nicht nur heute Morgen, auch wenn du heute nach Hause gehst und morgen. Aber mach jetzt den Startpunkt, sag, Herr, es tut mir leid. Mein Kühlschrank ist leer geworden und er muss wieder befüllt werden. Streck dich aus. Komm gerne auch zum Kreuz, wenn du sagst, ich will wieder neu die Fülle des Geistes haben. Wir beten gerne für dich. Das Gebetsteam kommt jetzt da nach vorne und wird für dich beten. Aber vielleicht hast du noch nie dein eigenes Pfingsterlebnis gehabt, wo du merkst, wow, jetzt ist er da. Aber du hast Hunger danach, du dürstest nach mehr, du dürstest nach dieser spürbaren Kraft und Gegenwart deines Gottes, dass er dein Leben mit Kraft füllt. Dann ist das die Einladung, komm auch, wir beten mit dir, dass du dein eigenes Pfingsten erlebst. Dass du Gott nochmal ganz neu auch da erlebst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Und ich bete, Vater, dass du jetzt die Schleusen des Himmels öffnest. Hier und auch dort, wo diese Botschaft gehört wird in den Wohnzimmern. Ich bete, dass du die Schleusen des Himmels öffnest und dass du den Herzen, die sich nach dir sehnen, begegnest und den Ruf nach, ja, Herr, gib mehr, dass du sie neu füllst. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.